Ja, vielen Dank. Im Sinne des Technikvertrauens, das in dieser Veranstaltung angezeigt ist, habe ich mein Manuskript in digitaler Form mitgebracht. Deswegen muss ich meinen Laptop kurz noch starten. Ja, meine Damen und Herren, ich danke für die Einführung und für die Einladung zum heutigen Tag. Herr Mascolo hat am Schluss seines Vortrags ja die Hoffnung geäußert, dass heute zahlreiche Antworten gegeben werden mögen. Das wird mir, fürchte ich, nicht gelingen. Ich werde aber versuchen, zumindest ein paar Fragen zu formulieren. Ich möchte mich beschäftigen heute mit einem Teilbereich der Überwachung durch den Bundesnachrichtendienst, die ich als strategische Telekommunikationsüberwachung bezeichne. Diesen Begriff möchte ich kurz klären und dann etwas zu den verschiedenen Erscheinungsformen der strategischen Telekommunikationsüberwachung, wie sie sich im Moment in der deutschen Rechtspraxis darstellen und zu ihrer grundrechtlichen Bewertung sagen und schließlich zu einem skeptischen Fazit kommen. Der Begriff der strategischen Telekommunikationsüberwachung ist jetzt in dieser Form von mir geprägt. Das G10-Gesetz spricht von strategischen Beschränkungen der Telekommunikation. Was ich darunter verstehe, ist eine Methode der Verdachts- und der Verdächtigengewinnung. Das bedeutet, eine strategische Telekommunikationsüberwachung zeichnet sich durch zwei Merkmale aus, die sie deutlich unterscheiden von Telekommunikationsüberwachungen, wie wir sie zum Beispiel in strafprozessualen Ermittlungsverfahren vorfinden. Das eine ist ihre Einzelfallunabhängigkeit. Einer strategischen Telekommunikationsüberwachung liegt nicht ein konkreter Überwachungsanlass, eine spezifische Situation zugrunde, wie das etwa im Strafverfahren der Verdacht einer bestimmten, möglicherweise begangenen Straftat wäre. Das andere Kennzeichen ist die Großflächigkeit der strategischen Telekommunikationsüberwachung. Die strategische Telekommunikationsüberwachung richtet sich nicht gegen konkrete einzelne Zielpersonen, wie man das beispielsweise sonst bei Überwachungsmaßnahmen durch andere Nachrichtendienste als den BND kennt, sondern es geht darum, eigentlich sehr großflächig erstmal Telekommunikationsinhalte und Metadaten oder Verkehrsdaten in der üblichen Terminologie zu erheben, nach bestimmten Parametern zu durchsuchen und dann hoffentlich in der Folge zu Treffern zu gelangen, von denen man dann weitergehen kann, mit deren Hilfe man weitere Erkenntnisse produzieren kann. Deswegen spreche ich von einer gleichzeitigen Verdachts- und Verdächtigengewinnung. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem G10-Urteil von 1999 deutlich gemacht, dass eine strategische Telekommunikationsüberwachung in diesem Sinne innerstaatlichen Behörden mit den Zielen der Verhütung oder Verfolgung von Straftaten nicht erlaubt sein kann. Ja, eine solche Befugnis wäre von vornherein verfassungswidrig. Dieses Instrument ist den Polizei- und Strafverfolgungsbehörden versperrt, sondern der verfassungsrechtlich überhaupt nur statthafte Anwendungsbereich von strategischen Telekommunikationsüberwachungen ist letztlich die nachrichtendienstliche Aufklärung, insbesondere mit Bezug zum Ausland. Und damit bleibt letztlich als Behörde, die solche Überwachungen durchführen kann, der Bundesnachrichtendienst übrig. In der Tat ist es auch die einzige Behörde in Deutschland, die solche Überwachungen durchführt. Wenn man sich so ein bisschen beschäftigen möchte mit der Frage, was sind denn die grundrechtlichen Anforderungen, unter denen eine strategische Telekommunikationsüberwachung überhaupt verfassungskonform sein kann, dann bietet es sich an, die Regelung, die es gibt zur strategischen Beschränkung im G10-Gesetz, einmal als Referenz heranzuziehen. Ich möchte, um Missverständnisse zu vermeiden, klarstellen, dass das nicht heißt, dass ich diese Regelung vollumfänglich für verfassungskonform halten würde. Das ist nicht der Fall. Ich bin der Meinung, dass die in verschiedener Hinsicht die verfassungsrechtlichen Standards verfehlt. Um aber überhaupt mal sich dem nähern zu können und nicht rein im luftleeren verfassungsrechtlichen Raum gewissermaßen herumzukonstruieren, ist es gleichwohl sinnvoll, sich einmal anzuschauen, welche Sicherungsmechanismen und welche Grenzen der Gesetzgeber für die strategische Beschränkung vorgesehen hat und wie das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung von 1999 damit umgegangen ist, um daraus dann weitere Schlüsse ziehen zu können. Die strategische Beschränkung nach dem G10-Gesetz beschränkt sich auf die Überwachung von internationaler Telekommunikation. Internationale Telekommunikation wird in der Praxis so verstanden, dass es dabei um Kontakte geht, an denen zumindest eine Stelle im Ausland beteiligt ist und an denen entweder eine Stelle im Inland oder ein deutscher Staatsbürger im Ausland beteiligt ist. Man muss deswegen die internationale Telekommunikation in diesem Sinne nach zwei Seiten abgrenzen. Die eine Abgrenzung ist die zur rein innerstaatlichen Telekommunikation, also einer Kommunikation, die ausschließlich zwischen Personen innerhalb der Bundesrepublik stattfindet. Ja, stellen Sie sich vor, ich rufe jemanden hier im Saal mit meinem Mobiltelefon an. Sinnlos, aber technisch möglich. Das wäre ein rein innerstaatlicher Kommunikationsvorgang, der von vornherein für eine strategische Überwachung durch den Bundesnachrichtendienst nicht zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite muss man die internationale Telekommunikation von der reinen Auslandstelekommunikation unterscheiden, nämlich der Kommunikation zwischen Ausländern, die sich im Ausland aufhalten. Ja, stellen Sie sich also vor, ich wäre französischer Staatsbürger, wir wären hier nicht in Berlin, sondern in Paris. Sie wären auch alle französische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger und ich rufe jetzt mit meinem Mobiltelefon und so weiter. In diesem Fall würde es sich um eine reine Auslandskommunikation handeln. Weder wäre ein Endpunkt der Kommunikation in der Bundesrepublik, noch wäre ein deutscher Staatsbürger an ihr beteiligt. Deswegen reine Auslandstelekommunikation. Auch die ist keine internationale Telekommunikation im Sinne des G10-Gesetzes und wird deswegen hiervon nicht erfasst. Das heißt, das G10-Gesetz hat einen erstaunlich engen Anwendungsbereich eigentlich, wenn man sich das überlegt. Nämlich eben gerade nur diese spezifisch grenzüberschreitenden oder doch zumindest hinsichtlich der Staatsangehörigkeit irgendwie mit der Bundesrepublik verbundenen Kommunikationsvorgänge. Eine interessante Frage ist, ob diese Abgrenzung von innerstaatlicher, internationaler und Auslandstelekommunikation technisch heutzutage überhaupt praktikabel ist. Darüber kann man sich sehr lange Gedanken machen. Soweit ich das verfolge, wird also von Praktikern jedenfalls in so halboffiziellen Verlautbarungen, zu beispielsweise im NSA-Ausschuss, gesagt, das geht. Meine Kollegen in Karlsruhe, die sich mit sowas wie Netzwerken professionell beschäftigen, halten das für unvorstellbar. Aber es ist eine Unterscheidung, die dem deutschen Recht zugrunde liegt. Wir nehmen sie jetzt mal so hin, um weiterarbeiten zu können. Das G10-Gesetz enthält jedenfalls für diese Überwachung internationaler Telekommunikation eine Reihe von Vorgaben und Einschränkungen, die zu betrachten sich lohnt, wenn man sich überlegt, wie kann man sowas regulieren und woran kann man grundrechtliche Anforderungen stellen. Der erste Punkt ist, dass das Ziel der Überwachung eingegrenzt wird. Ich hatte gesagt, die strategische Telekommunikationsüberwachung erfolgt anlasslos, aber das heißt ja nicht, dass sie jedes beliebige Ziel haben kann, sondern an dieser Stelle kann man durchaus Einschränkungen machen. Und das tut das G10, indem es die strategische Telekommunikationsüberwachung an das Ziel bindet, bestimmte Gefahrenbereiche mit internationalem Bezug und mit sicherheitspolitischer Bedeutung aufzuklären. Im Einzelnen geht es darum, das ist der klassische Anwendungsfall, die Gefahr bewaffneter Angriffe auf die Bundesrepublik zu erkennen. Darüber hinaus ist die strategische Telekommunikationsüberwachung nach dem G10 aber auch zulässig, um Gefahren des internationalen Terrorismus und bestimmter Formen der internationalen organisierten Kriminalität zu erkennen. Dabei geht es um sowas wie Schleusungsdelikte, Rauschgiftstraftaten, Menschenhandel, solche Dinge. Seit neuestem auch Cybercrime. Dies übrigens auch ganz nebenbei und wirklich als Exkurs zu der Frage, was hat sich geändert? Es hat sich schon was geändert, denn die Befugnisse der Nachrichtendienste sind nochmal erweitert worden in den letzten 2 Jahren, auch die des Bundesnachrichtendienstes. Aber das nur nebenbei. Das ist also der erste Punkt, wo eine Regulierung einsetzen kann. Sie kann die Überwachung, wenn schon nicht an einen Anlass, dann zumindest an bestimmte Ziele binden und auf diese Weise mittelbar letztlich auch ihren Umfang beschränken oder doch wenigstens die Überwachung gewissermaßen inhaltlich vorstrukturieren. Darauf wird zurückzukommen sein. Eine nächste Beschränkung, und das ist sehr beliebt und unter akademisch tätigen Juristen immer sehr hip, ist die verfahrensmäßige Begrenzung. Wenn uns nichts mehr einfällt, wenn wir Schwierigkeiten mit materiellrechtlichen Ansätzen haben, dann sagen wir immer, na, das muss man alles prozeduralisieren und verfahrensmäßig auflösen und dadurch werden dann plötzlich rechtsstaatliche Standards wieder gewährleistet. In der Tat enthält das G10-Gesetz auch ein recht komplexes Verfahren, das mehrstufig ausgestaltet ist. mit einer sogenannten Bestimmung von Zielgebieten der Überwachung, die relativ grob läuft, und dann der Anordnung der Überwachung, die einzelne Telekommunikationsverbindung, also tatsächlich physikalische Übertragungswege benennt, die dann überwacht werden können. Und auf dieser Grundlage erst wird die Überwachung durchgeführt. Und wir haben verschiedene Player, die an diesem Verfahren beteiligt sind. Wir haben das Bundesministerium des Inneren, das sowohl die Bestimmung als auch die Anordnung trifft. Wir haben das Parlamentarische Kontrollgremium, das an der Bestimmung beteiligt ist, und die G10-Kommission, die an der Anordnung der Überwachung beteiligt ist. Also hier so eine Art verteilte Kontrolle politischer, beziehungsweise im Fall der G10-Kommission, das ist ja so eine Art Ersatz des Vorbehaltsrichters. Also wenn ich jetzt sage, quasi justizieller Art, ist das natürlich falsch, aber so ein bisschen ist es dann doch wieder richtig, glaube ich. Wir haben weitere Vorgaben für die konkrete Durchführung der Überwachung, und die ist relativ dicht geregelt, wenn man es sich genauer anschaut. Der Bundesnachrichtendienst wertet den Rohdatenstrom, den er erhält, mit bestimmten Suchbegriffen aus. Man unterscheidet zwischen inhaltlichen und formalen Suchbegriffen. Inhaltliche Formalsuchbegriffe, wie der Name schon sagt, knüpfen an bestimmte Kommunikationsinhalte. Das platte Beispiel, das natürlich nicht praxisrelevant ist, ist, dass man E-Mails auf das Wort Bombe durchsucht oder so. Formale Suchbegriffe sind solche Begriffe, die in irgendeiner Weise auf die Beteiligten der Kommunikation abstellen. Ich kann also E-Mail-Adressen oder Telefonnummern oder sowas auswerten und auf diese Weise Kommunikation mit bestimmten Personen oder Gruppierungen oder Organisationen auswerten. Hierbei entsteht eine Treffermenge. Diese Treffermenge ist sodann auf ihre nachrichtendienstliche Relevanz zu untersuchen. Wenn ich also das praxisferne Beispiel des Suchbegriffs Bombe mal zugrunde lege, dann müsste ich sozusagen alle Treffer durchschauen, und dann müsste ich alle, wo es letztlich um Eisbomben oder Sexbomben oder Bombenstimmung geht, die müsste ich dann alle wieder rauswerfen, und vielleicht würde ich ja zufällig irgendeinen Treffer dabei haben, wo tatsächlich jemand schreibt, hallo, ich möchte gerne eine Bombe bauen, und die soll dann hochgehen. Die nicht erforderlichen Daten, also die irrelevanten, als auch die, die schon gar keine Treffer erzielt haben, sind unverzüglich zu löschen. Es bleiben also nach dem Überwachungsvorgang und dann binnen angemessener Zeit nur noch die nachrichtendienstlich als relevant erkannten Treffer übrig, mit denen dann weiter gearbeitet werden kann. Und es finden sich auch noch weitere Begrenzungen der Überwachung im Gesetz. Das Gesetz sagt, dass im Rahmen der Anordnung der Überwachung nicht nur festgelegt wird, welche Übertragungswege für die Überwachung zur Verfügung stehen, sondern dass gleichzeitig festgelegt werden muss, dass nur ein bestimmter Anteil der Übertragungskapazität der überwachten Übertragungswege überwacht werden darf gleichzeitig, und dieser Anteil darf maximal 20% betragen. Stellen Sie sich also vor, Sie hätten 5 Kabel, jedes Kabel hat dieselbe Übertragungskapazität von, keine Ahnung, ja, irgendeine Zahl, dann könnten Sie im Rahmen der Anordnung maximal bestimmen, dass zu einem beliebigen Zeitpunkt X immer nur eines dieser Kabel überwacht werden darf. Der Datenstrom, der durch die anderen Kabel fließt, ist also der Überwachung entzogen, obwohl sich ja die Anordnung der Überwachung auch auf diese Kabel bezogen hat. Das ist die eine Sicherung. Die andere Sicherung ist, dass bestimmte formale Suchbegriffe gesetzlich verboten sind. Der BND darf nämlich solche Suchbegriffe nicht einsetzen, die dazu führen, dass gezielt Telekommunikationsanschlüsse erfasst werden, die sich entweder im Inland befinden oder die sich zwar im Ausland befinden, aber deren Inhaber oder regelmäßiger Nutzer deutscher Staatsangehöriger ist. Sie sehen also, dass dieser Schutz, ja, des Inlands und der deutschen Staatsangehörigen, den wir schon beim Anwendungsbereich der strategischen Beschränkung finden, sich hier nochmal widerspiegelt. Letzter Punkt, auf den ich noch kurz eingehen möchte, ist der Datenübermittlungen, weil das natürlich ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt ist, gerade im Zusammenhang mit der Arbeit des NSA-Untersuchungsausschusses. Hier ist es so, dass für Datenübermittlungen besondere Befugnisnormen zur Verfügung stehen, und zwar sowohl für Datenübermittlungen an inländische Behörden als auch für Datenübermittlungen an ausländische Behörden. In beiden Fällen werden Voraussetzungen errichtet, die sich zumindest beim ersten Hinschauen als recht streng lesen. Ja, und in die Details würde ich jetzt ungern einsteigen. Inländische Behörden, an die übermittelt werden darf, sind insbesondere die Nachrichtendienste, also die anderen Nachrichtendienste als der BND, das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, Strafverfolgungs- und Polizeibehörden sowie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. In allen Fällen werden auch noch bestimmte inhaltliche, materielle Voraussetzungen an die Datenübermittlung errichtet. Eine Übermittlung an ausländische Behörden ist gleichfalls möglich, aber ebenfalls an zumindest auf den ersten Blick recht hohe Anforderungen geknüpft. Setzt unter anderem voraus, dass im Zielstaat, also in dem Staat, zu dem die ausländische Behörde gehört, ein angemessener Datenschutzstandard gewährleistet ist. Die praktische Bedeutung dieser Übermittlungsbefugnis ist nach allem, was man aus öffentlich zugänglichen Quellen erfährt, sehr niedrig. Ja? Also die wird kaum genutzt. Die gibt es auch erst seit ein paar Jahren und ist die Zahl der Übermittlungsfälle bewegt sich, wenn ich es richtig im Kopf habe, so im einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich seit Inkrafttreten. Das ist also ja, in a nutshell die Regulierung, die wir haben für die strategische Beschränkung auf der Grundlage des G10. Ich möchte mich da nochmal wiederholen. Man könnte hier an vielen Einzelpunkten und in vielen Details durchaus verfassungsrechtliche Kritik üben. Mir geht es aber im Moment darum, erstmal zu zeigen, was für Regulierungsansätze es gibt, die auch in ihren Grundzügen, ja, nämlich dass das Regelungen sind, die man braucht und die im Prinzip auch geeignet sind, Grundrechte zu schützen. Ja, in diesen Grundzügen hat das Bundesverfassungsgericht sie 1999 in seinem Urteil auch abgesegnet. Ja, das Urteil hat im Wesentlichen die strategische Beschränkung bestätigt und mehr in Details Kritik geübt. Ganz anders stellt sich jetzt da die Überwachung rein ausländischer Telekommunikation, ja, bei der also zwei Ausländerinnen oder Ausländer im Ausland miteinander kommunizieren. Die fällt ja nicht unter das G10-Gesetz, ja, das ja nur die internationale Telekommunikation erfasst, sodass sich die Frage stellt, was ist denn sonst die Grundlage? Hierzu sagt die Praxis, die Grundlage ist die Aufgabenzuweisung des Bundesnachrichtendienstes, Informationen zu sammeln und auszuwerten von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung. Weitere ausdrückliche Vorgaben, spezifisch gerade für die Auslandsüberwachung, enthält weder das BND-Gesetz noch sonst irgendein Gesetz. Damit ist zumindest mal klar, dass wir keinerlei Anforderungen an die konkreten Überwachungsziele haben, außer dass eben es irgendwie um die Gewinnung von außen- und sicherheitspolitisch bedeutsamen Informationen über das Ausland geht. Aber das kann natürlich sehr viel sein, wie man sich vorstellen kann. Darüber hinaus ist es auch so, es gibt kein besonderes Anordnungs- oder Bestimmungsverfahren oder sowas. Es gibt keine Beteiligung der G10-Kommission. Es gibt keine Vorgaben für Suchbegriffe und man kann sich dann fragen, wie ist es denn mit der Frage, die ja auch nicht ganz unwichtig ist im Kontext, wie lange dürfen die Daten eigentlich aufbewahrt werden, dürfen die gespeichert werden, wann müssen sie gelöscht werden, unter welchen Voraussetzungen dürfen sie übermittelt werden. Hinsichtlich dieser letzten Fragen bin ich ziemlich ratlos inzwischen. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht so genau, weil ich nämlich nicht weiß, welches Gesetz man da eigentlich anwenden muss. Vielleicht kann das in der Diskussion ja noch aufgeklärt werden von den Leuten, die ständig mit dem BND reden. Dann weiß man wenigstens, was die glauben, welches Gesetz angewendet werden muss. Ich finde jedenfalls, das ist eine sehr schwierige Frage. Man kann sich überlegen, nehme ich jetzt hier die Regelungen des BND-Gesetzes, das auch Ermächtigungen des BND zu bestimmten anderen, nicht telekommunikationsbezogenen Überwachungsmaßnahmen enthält. Dann nehme ich jetzt nicht die Regelungen über die Überwachungsmaßnahmen, aber ich nehme die Regelungen über den Umgang mit den Daten, die durch solche Maßnahmen gewonnen worden sind, ja, und wende die jetzt einfach auch an. Da hätte ich dann eine Regelung, die würde eine Speicherung ermöglichen, solange die Daten zur Aufgabenerfüllung benötigt werden. Ist nicht so furchtbar viel, heißt aber doch immerhin, ich muss mal prüfen die Relevanz der Daten. Das, was in dem Moment nicht relevant ist, muss ich wegschmeißen. Wenn sich dann 3 Jahre später herausstellt, ha, ich hätte das gebrauchen können oder ich könnte es jetzt gebrauchen, ist halt Pech, dann ist es weg. Ne? Das wäre also eine gewisse Grenze. Ich habe aber keine Ahnung, ob man diese Vorschrift anzuwenden hat. Das ist nicht so einfach zu sagen, denn das BND-Gesetz sagt eigentlich am Anfang, dass all diese weiteren Datenschutzregelungen nur gelten, wenn die Daten im Anwendungsbereich des Gesetzes erhoben werden. Das könnte heißen, wenn sie erhoben werden in Deutschland, Und dann kann man sich fragen, bedeutet das jetzt, dass der BND wirklich in Deutschland sich die Daten holt oder reicht es aus, dass der BND irgendwie in Deutschland was macht, was dann dazu führt, dass die Daten erhoben werden, was bei der Telekommunikationsüberwachung in der Regel der Fall ist? Oder ist das auch so ähnlich zu verstehen, wie man das beim G10-Gesetz hat, dass also auch das BND-Gesetz vielleicht nur die spezifisch internationale Tätigkeit noch mit erfasst, aber nicht mehr die reine Auslandsüberwachung, wo also die Ziele der Überwachung nur das Ausland sind? Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß auch nicht, ob ansonsten oder daneben das Bundesdatenschutzgesetz anwendbar ist und was aus dem Bundesdatenschutzgesetz anwendbar ist. Es würde eigentlich naheliegen zu sagen, na, wenn der BND diese Daten verarbeitet, dann muss er ein sogenanntes Verfahrensverzeichnis führen nach dem Bundesdatenschutzgesetz, muss irgendwie für seine Dateien sogenannte Errichtungsanordnungen haben. Auch das ist mir nicht klar, ja. Tut mir leid. Aber wie gesagt, vielleicht wissen das ja andere hier im Raum. Ich bin da ganz ehrlich und unironisch für eine Aufklärung außerordentlich dankbar, weil ich bin drüber gestolpert und ich sitze ja auch nur am Schreibtisch und muss mir das ja alles überlegen. Und das ist natürlich hartes Brot. Erstens schlecht für den Rücken, zweitens Ahnungslosigkeit und drittens Fragen, die man nicht beantworten kann. Da wünscht man sich schon, man würde mal selber so ein Telefon abhören und dann könnte man plötzlich sagen, was man macht. Ne? Dann konstruiert man sich das Recht selbst, wie es der BND ja auch tut. Gut, also lassen wir das mal so stehen und kommen wir zu der Frage, ist das denn, ja, selbst wenn wir erstmal unterstellen, wir wenden dann für die Speicherung der Daten und für die Übermittlung das BND-Gesetz an. Ist das denn verfassungsrechtlich tragfähig? Diese Position, dass die Auslandsaufklärung auf der Grundlage der Aufgabenzuweisung im BND-Gesetz erfolgt, hat eine verfassungsrechtliche Prämisse, nämlich dass das grundrechtliche Fernmeldegeheimnis des Artikels 10 Grundgesetz entweder gar nicht greift oder aber greift mit einem Schutzniveau, das mit dem, was wir aus innerstaatlichen Sachverhalten nicht, also dass das damit einfach nichts zu tun hat. Ja? Denn wenn Artikel 10 greifen würde, dann würde er verlangen, zumindest mal, ja, eine ausdrückliche und normenklare Ermächtigung des Bundesnachrichtendienstes, solche Überwachungen durchzuführen. Und er würde auch zumindest mal in irgendeiner Form, ja, das muss vielleicht gar nicht das sein, was im G10-Gesetz steht, aber er müsste in irgendeiner Form Verfahrensregelungen, Anforderungen an das Überwachungsziel, Anforderungen an den Umgang mit den Daten, das müsste irgendwie geregelt sein. Und das ist ja alles nicht oder jedenfalls nicht ohne weiteres der Fall. In der Tat ist das auch die Position der Bundesregierung, dass also der Schutz von Artikel 10 so nicht greift. Da wird dann ziemlich viel herumdifferenziert. Man findet bei dieser Argumentation wieder den besonderen Schutz von deutschen Staatsangehörigen, die genießen gewissermaßen ein grundrechtliches Privileg, insbesondere auch dann, wenn sie sich im Ausland aufhalten, dann sind sie sogenannte Grundrechtsträger. Allerdings nicht, wenn sie im Ausland für eine ausländische juristische Person tätig sind, denn dann sind sie Funktionsträger dieser juristischen Person und ausländische juristische Personen genießen keinen Schutz nach den deutschen Grundrechten. Die Frage ist, ob diese verfassungsrechtliche Prämisse zutreffend ist, dass Artikel 10 nicht oder jedenfalls nur in nicht mehr wiedererkennbarer, mutierter Form gilt. Ja. Und das ist eine Frage, wo ich mich schwer tue, damit diese Position zu akzeptieren. Warum eigentlich nicht? Wir haben erstmal eine umfassende Grundrechtsbindung der gesamten deutschen staatlichen Gewalt, Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz. Das ist für sich genommen jetzt noch nicht hinreichend, um zu begründen, dass die Auslandsüberwachung an Artikel 10 gebunden ist, denn es könnte ja sein, dass obwohl die deutsche staatliche Gewalt grundrechtsgebunden ist, dass sie halt nicht an Artikel 10 gebunden ist, ja, dass der irgendwelche besonderen Anwendungsvoraussetzungen enthält. Artikel 10 ist nun kein sogenanntes deutschen Grundrecht. Es gibt Grundrechte im Grundgesetz, die gelten nur für Deutsche. Artikel 10 gehört nicht dazu. Im Normtext finden wir also keinen Hinweis darauf, dass er für die Auslandsüberwachung nicht gelten sollte. Aber vielleicht findet man ja im Wege der juristischen Norminterpretation Gründe, warum Artikel 10 hier nicht oder eben nicht in wiedererkennbarer Weise greift. Zwei denkbare Ansatzpunkte Zur Absenkung grundrechtlicher Schutzniveaus hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung von 1999 selber genannt. Wobei man dazu sagen muss, dass diese Entscheidung ausdrücklich offen gelassen hat, wie es mit dem Schutz von Ausländern im Ausland steht. Ja, also das ist ein Punkt. Es gab eigentlich die Möglichkeit des Gerichts, diese Frage zu adressieren, denn ein Ausländer im Ausland hatte Verfassungsbeschwerde eingelegt gegen die damalige Novellierung des G10-Gesetzes. Die Verfassungsbeschwerde ist aber hinsichtlich dieser Person für unzulässig gehalten worden, mit einer Begründung, die auch noch mal einen Exkurs wert wäre, den ich uns allen aber ersparen möchte an dieser Stelle. Lassen wir es also mal dabei stehen. Wir wissen es nicht, das Bundesverfassungsgericht hat es nicht ausdrücklich entschieden. Aber das Bundesverfassungsgericht hat Gesichtspunkte genannt, aufgrund derer ein abgesenktes grundrechtliches Schutzniveau angezeigt sein könnte. Erster Punkt war die Grenze der Verantwortlichkeit deutscher Staatsorgane. Die Idee dabei ist, es kann ja dazu kommen, dass mehrere Behörden unterschiedlicher Provenienz miteinander kooperieren und dass im Rahmen dieser Kooperation Ergebnisse entstehen, die jetzt nach deutschem Verfassungsrecht so nicht hingenommen werden könnten, die aber maßgeblich auf Verursachungsbeiträge von anderen Behörden, die an dieser Kooperation beteiligt sind, zurückgehen. Da kann man vielleicht die deutschen Grundrechte nicht mit voller Schärfe anwenden, wenn man nicht diese Kooperation generell vereiteln will. Stellen Sie sich sowas vor wie eine Strafverfolgungsbehörde verfügt über den Fingerabdruck einer Person, die jetzt in Kolumbien verdächtigt wird, dort ein Verbrechen begangen zu haben und zu dessen Aufklärung der Fingerabdruck beitragen könnte. Jetzt übermitteln wir den Fingerabdruck nach Kolumbien, um dort eine Strafverfolgung zu ermöglichen. Und das führt dazu, dass der Betroffene zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird, die also völlig jenseitig der deutschen Möglichkeiten liegt. Wobei in Kolumbien, glaube ich, die gar nicht so streng sind. Aber lassen wir das mal so stehen, ne? Dann setzen Sie für Kolumbien irgendwas anderes ein, dann ist es die Prügelstrafe oder so, Sie wissen, was ich meine. Hier erfolgt eine Kooperation zwischen Behörden. Das Ergebnis Prügelstrafe wäre nicht akzeptabel unter dem Grundgesetz, das heißt aber noch nicht zwangsläufig, dass die Beteiligung an der Kooperation auch unzulässig ist, sondern da muss man es sich genauer überlegen, was nehmen wir noch hin, was nicht. Und da kann es durchaus dazu kommen, dass wir von bestimmten Standards, die wir innerstaatlich ansetzen, ein Stück weit heruntergehen. Vielleicht nicht bei der Prügelstrafe, ne, aber vielleicht bei der Dauer der Freiheitsstrafe oder vielleicht bei Fragen wie Richtervorbehalt oder sowas. Nur für die Auslandsaufklärung des Bundesnachrichtendienstes ist das nicht relevant, denn der hat die vollständig in der Hand. Das ist ganz allein seine eigene Sache, ob er eine solche Auslandsaufklärung betreibt oder nicht. Das tut er erstmal selbst. Die Daten werden vielleicht mal irgendwann ins Ausland übermittelt, später. Und dann für das, was bei der Übermittlung rumkommt, da kann man sich drüber unterhalten, ob das der BND noch voll zu verantworten hat. Aber die Aufklärung als solche, ja, die strategische Überwachung, betreibt der BND eigenverantwortlich und selbstständig. Ist also kein Grund zur Absenkung des Schutzniveaus. Ein weiterer Punkt, der genannt wird, ist die Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes. Es gibt Fälle, in denen sind wir völkerrechtlich zur Kooperation mit anderen Staaten verpflichtet. Das kann dazu führen, dass die deutschen grundrechtlichen Standards völkerrechtlich überlagert werden, um auf diese Weise die Einhaltung des Völkerrechts zu ermöglichen. Das kann man ganz kurz halten. Also der völkerrechtliche Status der Spionage ist nicht so ganz einfach, aber dass wir verpflichtet wären, im Ausland zu spionieren, ist ein Rechtssatz, der sich dem Völkerrecht mit Sicherheit nicht entnehmen lässt. Auch da bin ich also für Korrektur dankbar, aber in dem Punkt bin ich mir relativ sicher. Ja? Also das kann man also nicht ernsthaft sagen. Das ist völkerrechtlich noch nicht mal erwünscht, dass wir im Ausland spionieren, falls man das denn für ausreichend halten würde. Wir tun das halt, weil es ja alle machen. Ne? Das steht auf einem anderen Blatt. Ja, und dann findet sich eine weitere Argumentation, nicht im G10-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, aber in dem Diskussionspapier, das die SPD damals vorgelegt hat, um die Reform des BND, der BND-Auslandsaufklärung anzustoßen. Und das ist ein Argument, das auch in der Literatur in dieser oder modifizierter Form aufgegriffen wurde. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, nämlich dass man die Grundrechtsbindung ein bisschen davon abhängig macht, was denn, inwieweit denn der Sachverhalt, mit dem man es zu tun hat, gewissermaßen der hoheitlichen Gewalt der Bundesrepublik unterworfen ist. Die Vorstellung ist, wenn ich ein Telefon im Inland abhöre, dann kann ich mit den Abhörergebnissen anschließend sehr viel anstellen zu Lasten der Betroffenen. Ja, ich kann die festnehmen und ich kann die vor Gericht stellen und ich kann die verurteilen und ich kann die einsperren und so weiter. Bei einem Abhörvorgang im Ausland ist das so nicht der Fall. Heute habe ich in einem Aufsatz gelesen, der BND, hat mir ganz gut gefallen, fand ich ganz originell, also durchaus von einem eher Verfechter einer schwachen Grundrechtsbindung, der BND, ich gebe das nur wieder, der BND agiere im Ausland wie ein Krimineller, ja, der also in die Leitungen eindringt, ja, und das Telekommunikationsgeheimnis bricht. Das stimmt natürlich, ne? Ich meine, wenn ein deutscher Agent im Ausland erwischt wird, dann wird er natürlich vor Gericht gestellt, ne, und kriegt jede Menge Ärger. Insofern ist das also gar nicht verkehrt. Und daraus wird jetzt hergeleitet, naja, und das zeigt uns doch, dass im Ausland die Hoheitsgewalt der Bundesrepublik so gar nicht besteht, ja, und dass deswegen auch die grundrechtliche Bindung nicht in der vollen Schärfe durchschlagen kann. Es gibt ganz viele, das ist ein wichtiges Argument, über das man lange reden kann und mit dem man sich auch intensiv auseinandersetzen sollte. Ich möchte dazu nur einige kursorische Gedanken äußern. Ein Punkt ist, es gibt auch innerstaatlich Situationen, in denen deutsche Hoheitsträger nicht mit der vollen Breitseite der deutschen Hoheitsgewalt zuschlagen. Ja, erstens, wir sind natürlich heutzutage kein so rein souveräner Staat mehr, der innerhalb seiner Grenzen macht, was er will, sondern da gibt es zahlreiche Vorformungen durch übernationales durch supranationales oder internationales Recht, die zu beachten sind die ganze Zeit. Und auch das scheint mir in diesem Zusammenhang ein wichtiger Punkt zu sein, der Staat und staatliche Hoheitsträger, die handeln oft in Privatrechtsform. Ja. Teilweise handeln die sogar genauso wie jeder andere am Markt. Erlauben Sie mir bitte, und das ist wirklich total unfair von mir, aber wenn ich es vorher sage, dann darf ich es nachher. Erlauben Sie mir mal eine billige Polemik und einen rhetorischen Trick, der den Gesetzen der Logik widerspricht. Die Leute, die sagen, der BND ist im Ausland nicht an Grundrechte gebunden, weil da die deutsche Hoheitsgewalt nicht so voll greift. Die würden niemals akzeptieren, dass der Staat, wenn er Bleistifte kauft, nicht an Grundrechte gebunden sein soll. Ja, es gibt eine ganz große Schnittmenge zwischen den Personen, die glauben, die Fiskalgeltung der Grundrechte, die reicht sehr weit. Ja, und gleichzeitig der Staat darf im Ausland tun, was er will. Das passt nicht so richtig zusammen, finde ich. Das ist so ein bisschen so eine, wie soll ich sagen, Vergleichsbetrachtung zwischen unterschiedlichen Eingriffskonstellationen, der Sie sich anschließen können oder nicht. Die andere Frage ist, was ist das eigentlich für eine Vorstellung davon, was Grundrechte leisten sollen, die diesem Argument zugrunde liegt. Ja, warum mache ich das eigentlich? Warum sage ich eigentlich, die Grundrechte sind so eine Art Ausgleich dafür, so eine Art Prämie dafür, dass ich ansonsten der staatlichen Gewalt in vollem Umfang unterworfen bin? Und wenn diese Unterwerfung nicht so weit reicht, weil der BND im Ausland zumindest nicht in vollem Umfang das machen kann, was er im Inland machen kann, dann reichen auch die Grundrechte weniger weit. Ist das nicht ein total etatistisches Souveränitätsdenken des 19. Jahrhunderts, das dahinter steht? Und passt das eigentlich zu einer Zeit, in der wir doch zunehmend dazu kommen und da, wo es eine lange Diskussion über sowas gibt wie objektivrechtliche und soziale Grundrechtsgehalte, wo wir eben sagen, der Staat ist nicht nur, steht nicht nur vor negativen grundrechtlichen Grenzen, sondern wir wollen eben gerade auch eine verfasste Gesellschaftsordnung haben, für die Grundrechte ein konstitutives Element ihrer Tätigkeit sind, ja, und das eben tatsächlich auch befördert werden muss. Und dann scheint mir das nicht mehr so ohne weiteres einzuleuchten, dieses Argument, dass der BND im Ausland tun darf, was er will, weil es ja nur das Ausland ist, sondern dann würde ich sagen, der BND ist eine Stelle, die ist dafür da, unseren demokratischen verfassten und freiheitlichen Rechtsstaat zu befördern und das mit eben demokratisch legitimierten und rechtsstaatlichen Mitteln zu tun. Und dazu gehört ganz elementar die Grundrechtsbindung. Ja. Da müsste man mal einen längeren Aufsatz zu schreiben. Aber das mal nur so als erster Gedanke zu diesem Argument. Das gibt es, damit muss man sich auseinandersetzen. Ich bin gespannt, ob dazu vielleicht heute auch noch Anmerkungen kommen. Mich würde es ja interessieren. Wenn man jetzt sagt, der BND ist an Artikel 10 gebunden, ist damit natürlich noch nicht gesagt, dass jetzt das G10 sozusagen auf die Auslandsaufklärung übertragen werden muss. Denn selbst wenn man also, wie ich jetzt gerade mit rechtsstaatlichem Pathos vertritt, dass der BND hier als Schwert der Rechtsstaatlichkeit auch im Ausland gewissermaßen sich gleichzeitig Fesseln auferlegt, die Metapher hat sich gerade im Nirgendwo verloren, ich hoffe, Sie können mir noch folgen, dann ist damit natürlich nicht gesagt, dass die grundrechtlichen Bindungen dieselben wie im Inland sind, sondern es ist natürlich schon denkbar, dass man hier, wo es eben Besonderheiten der Auslandsaufklärung gibt und wo man diesen Besonderheiten legitimerweise Rechnung tragen muss, dass da eben dann auch sich Unterschiede ergeben können. Mir scheint aber ein Punkt ziemlich unabdingbar und das ist die gesetzliche Grundlage der Tätigkeit des Bundesnachrichtendienstes im Ausland. Wir brauchen mehr als nur die Aufgabenzuweisung. Und das ist jetzt auch wirklich gerade für mich als Juristen und Verfassungsrechtler ein wesentliches Anliegen. Solange wir kein Gesetz darüber haben, ist diese Tätigkeit juristisch so ein bisschen unsichtbar. Es ist ganz schwierig, die überhaupt einzuordnen und damit umzugehen, weil man sich schon die grundlegenden Informationen, die man für eine grundrechtliche Beurteilung benötigt, zusammenklauben muss aus öffentlichen Quellen, vielleicht auch aus so halböffentlichen Quellen, denen man dann jeweils glauben kann oder nicht. Das Gesetz sagt uns, was die dürfen und was nicht, und damit kann man umgehen. Das andere fällt uns sehr schwer, ganz bestimmt im kontinentalen Rechtskreis. Das scheint mir also tatsächlich im Moment das einzige Anliegen zu sein, bei dem ich ganz sicher bin, dass man es unbedingt befördern sollte. Alle anderen Fragen, die materielle Eingriffsschwelle, ja, was kann das Ziel einer solchen Überwachung sein? Was sind denkbare Anforderungen an die Auswahl der erhobenen Daten? Wie lange dürfen die aufbewahrt werden? Mit welchen Mitteln dürfen die ausgewertet werden? Unter welchen Voraussetzungen dürfen sie an andere Stellen übermittelt werden? Und was für ein Verfahren wählen wir für die Überwachung? Was für Kontrollen richten wir da ein? Über diese Fragen müsste man dann im zweiten Schritt reden. Und darauf habe ich überhaupt keine abschließende Antwort, sondern, und das sollte mein Schlusswort sein, in einer idealen Welt wäre es sinnvoll, wenn sich mal zusammensetzen würde ein großer Kreis von Personen mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlichen Erfahrungen, um diese Fragen mal zu klären. Das sollten Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen sein, zum Beispiel meine Karlsruher Informatikkollegen, die was zur Unterscheidung von internationaler und ausländischer Telekommunikation beitragen können. Natürlich auch Juristinnen und Juristen, das muss ich ja jetzt sagen. Praktiker aus den Nachrichtendiensten, Praktiker aus den Parlamenten, ja mit Erfahrung in der Kontrolle, Praktiker aus Justiz, Politik, Gesellschaft. Und die müssten sich das mal grundlegend überlegen. Das wäre ohnehin eine gute Idee, weil ja das gesamte Nachrichtendienstrecht, was ich jetzt einfach mal so hinklatschen muss, sich in beklagenswertem Zustand befindet und dringend überarbeitungsbedürftig ist. Weil es dazu wahrscheinlich jetzt so bald nicht kommen wird, jedenfalls nicht in folgenreicher Form, wäre aber schön, wenn mal diese Reform der Rechtsgrundlagen in Kraft tritt, ja, wenn dieses Verfahren also mal weiter betrieben würde, denn dann kann man wenigstens mal sinnvoll Verfassungsbeschwerde dagegen einlegen, das vom Bundesverfassungsgericht zerlegen lassen und dann weiß man vielleicht zumindest ein bisschen mehr. Vielen Dank.